Hallo, schön, dass du da bist. Bevor es mit meiner Podcast-Folge losgeht, möchte ich dich auf ein anderes Format aufmerksam machen. Selbsthilfe hat Stimme. Ein Podcast, in dem es um Schicksale geht, aber eben auch um Lebensfreude, Zusammenhalt und Unterstützung. Selena Herr spricht mit Menschen über ihr Leben mit chronischen Erkrankungen, Süchten oder psychischen Herausforderungen. Es geht um persönliche Erfahrungen in Selbsthilfegruppen und wie und warum diese ihren Alltag maßgeblich verbessern. Außerdem klärt sie darüber auf, wie man seine eigene Selbsthilfegruppe gründen kann und räumt mit Vorurteilen gegenüber Betroffenen auf. So entsteht Sichtbarkeit für Themen von A wie Autismus über E wie Endometriose bis hin zu S wie Schlaganfall. Ehrlich, authentisch, wirksam. Hör doch mal rein in Selbsthilfe hat Stimme. Auf Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Hoho, haha! Herzlich willkommen bei meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Infos, Geschichten und heitere Übungen zur Bewusstseinserweiterung und Bewusstseinserheiterung. Jeden ersten Mittwoch im Monat eine neue Folge.
Beim Online-Kongress von HumorCare habe ich Markus Weise kennengelernt. Sein Vortrag Humor in der Corona-Schulzeit hat mir sehr gut gefallen. Schule und Humor, das sollte mehr verbunden werden. Da möchte ich auch auf die Podcast-Folge 64 hinweisen. Traumpaar Lachen und Lernen, das Interview mit Charmaine Lieberts. Mich begeisterte die Vielfalt, die Markus in seine Arbeit einfließen lässt. Und so recherchierte ich und kam zu dem Schluss, Clownerie, Witze und Theater – all das macht unsere Welt bunter. Diese Tools können aus purer Freude genutzt oder zusätzlich pädagogisch und therapeutisch eingesetzt werden. Markus Weise wurde in seiner beruflichen Laufbahn zuerst Lehrer und es folgte der Master of Education. Damit hat er sich eine gute pädagogische Grundlage geschaffen. Danach ging es weiter Richtung Clownerie. Er wurde staatlich geprüfter Darsteller für Clowntheater und Komik und Klinikclown. Außerdem brilliert er als Büttenredner. Und das gefällt mir besonders gut, er liebt Witze und ist sogar Weltrekordhalter im Witzeerzählen. Weltrekord heißt die meisten Witze in 60 Sekunden. 33 Witze. Tja, in der Tat, das gibt es. Dann kam die Zeit, in der sich Markus mit der wissenschaftlichen Seite des Humors und der Komik auseinandergesetzt hat und wurde Mitglied bei HumorCare, dort wo ich ihn ja kennengelernt habe. An der HCDA-Akademie wurde er auch zertifizierter Humorberater. Die Podcast-Folge zu HumorCare, Folge 59, Humor trifft Lach-Yoga, das Interview mit Dr. Michael Tietze, kann ich weiter darüber aufklären, was sich alles hinter HumorCare versteckt. Und für die Stiftung Humor hilft heilen von Dr. Eckhard von Hirschhausen ist Markus auch im Einsatz, als Humortrainer bzw. Dozent für Pflegeeinrichtungen oder in Pflegeschulen. Und das Lachen ohne Grund hat ihn auch begeistert. Er wurde Lach-Yoga-Leiter nach den Richtlinien von Dr. Madan Kataria. In dieser bunten, heiteren Vielfalt ist Markus unterwegs und erheitert kleine und große Menschen. Ich freue mich sehr, Markus Weise meinen Podcast Die Kraft des Lachens begrüßen zu können. Lieber Markus, herzlich willkommen in meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Stell dich doch bitte unseren Hörerinnen einmal selber vor.
Ja, hallo liebe Silvia. Ich freue mich natürlich, dass du mich eingeladen hast und dass ich jetzt einen Podcast aufnehmen kann. Ich glaube, das ist erst mein zweiter Podcast, deswegen bin ich auch ein bisschen aufgeregt. Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf. Wo fange ich an? Du hast ja schon so viel über mich erzählt. Im Ursprung und in meinem Hauptberuf bin ich eigentlich gelernter Tischler. Ich habe tatsächlich vor 24 Jahren eine Ausbildung zum Tischler gemacht und wollte eigentlich immer Schauspieler werden. Aber das wollten meine Eltern nicht. Die haben dann gesagt, Handwerk hat goldenen Boden und solange du deine Füße unter unserem Tisch hast, hast du das zu machen, was wir sagen. Und dann habe ich tatsächlich diese Ausbildung zum Tischler gemacht. Ja, dann kam der Zivildienst noch dazwischen und ja, dann wollte ich aber immer wieder in diesen Theaterbereich schauen, habe dann aber schnell gemerkt, ohne Abitur wird das Ganze nichts und habe dann noch meine Fachhochschulreife gemacht. Dann habe ich mich mit den Schauspielschulen auseinandergesetzt und festgestellt, ja, private Schauspielschulen sind sehr kostenintensiv und bei den staatlichen Schauspielschulen ist es so, dass die Aufnahmeprüfungen immer davor stehen. Und damals war es irgendwie so, dass 300 Leute sich auf 6 Plätze beworben haben und da habe ich gleich gesagt, das werde ich nie schaffen. Ja, folgedessen habe ich dann überlegt, wie kann ich Tischler und meine Fachhochschulreife miteinander kombinieren und habe dann tatsächlich vergeblich in Hildesheim Holzingenieurwesen studiert. Ich sage vergeblich, weil das habe ich nur 2 Semester gemacht, weil Mathe fand ich damals ganz furchtbar. Und
kann ich verstehen.
Bin ich auch immer noch. Naja, und dann habe ich überlegt, Mensch, wie kann ich denn jetzt Holz und Pädagogik miteinander verbinden? Weil ich im Zivildienst mit Pädagogik konfrontiert wurde und habe dann in Hannover, wie du schon gesagt hast, Lehramt studiert, beziehungsweise genauer gesagt das Berufsschullehramt. Und da habe ich Holztechnik und Sonder- und Sozialpädagogik in der beruflichen Bildung studiert.
Guck. Und ich dachte schon, du bist in die Baumschule gegangen.
Ja, so ähnlich. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, mit Schülern und Schülerinnen zu arbeiten, die aus sozial schwachen Milieus kommen, straffällig, verhaltensauffällig, ihre individuellen Defizite haben und vielleicht ja noch keinen Hauptschulabschluss haben, aus der 7. oder 8. Klasse an die Berufsschule kommen, Migrationshintergrund haben und vieles mehr. Und da habe ich mich bewusst für entschieden. Und ja, ich arbeite jetzt auch noch als Berufsschullehrer in Delmhorst, bin dort doch ja seit 10 Jahren ungefähr. Ja, nicht ungefähr, seit 10 Jahren bin ich jetzt Lehrer. Aber ich habe diesen Fokus, dieses Schauspiel, was ich immer gehabt habe. Also ich stehe seit meinem 10. Lebensjahr auf der Bühne. Ich habe vor über 20 Jahren mit Niederdeutschem Theater angefangen in Delmenhorst. Niederdeutsch, das Ohnsorgtheater ist den meisten ein Begriff aus Hamburg. Ja, plattdeutsche Mundart sozusagen. Damit habe ich angefangen. Und dann habe ich in Hannover den Flyer von der Clownschule Hannover gefunden, vom TUT Hannover. Dann habe ich gesehen, dass es eine Ausbildung zum staatlich geprüften Darsteller für Clowntheater und Komik gibt. Und wollte mein Studium tatsächlich hinschmeißen, aber da habe ich gesagt, nein, das beendest du jetzt ganz ordentlich. Und habe dann tatsächlich nach meinem Studium, beziehungsweise sogar nach meinem Referendariat, die Ausbildung ja absolviert zum Clown. 3 Jahre, immer am Wochenende, beziehungsweise einmal im Monat am Wochenende, mit Präsenzwochen dann auch. Klinik-Clown hat mich nie so interessiert, aber während dieser Ausbildung hat so der Dozent Ralf Höhne, der da am TUT sehr für die Klinik-Clowns zuständig ist, der hat mir das irgendwie schmackhaft gemacht. Und dann habe ich noch diese Weiterbildung zum Klinik-Clown gemacht und ja, bin da bis vor Corona sehr aktiv gewesen als Klinik-Clown. Ich wollte eigentlich immer so als Clown auch auf die Bühne, aber Deutschland ist da noch nicht so weit, um ein Clownsprogramm auf der Bühne sich anzuschauen und bin dann zufälligerweise ins Theaterjargon gerutscht, in Komödien, und habe da am Packhaustheater in Bremen gespielt, auf dem Theaterschiff in Bremen, und spiele jetzt auch in ganz vielen Komödien am Boulevardtheater Bremen und am Weihertheater. Das ist Niedersachsens erfolgreichstes Privattheater, ist eine ganz kleine Gemeinde in der Nähe von Bremen. Ja, da spiele ich vorwiegend Komödien und komische Figuren. Also in der Clownschule haben wir immer gesagt, das ist das Spiel ohne rote Nase. Ja, deswegen, da bin ich im Theaterbereich sehr engagiert. Finde das eine wunderbare Kombination. Theater, Lehrer. Und dann hast du ja auch schon gesagt, mich hat diese wissenschaftliche Seite so interessiert, was Humor denn bei den Leuten bewirkt. Und dadurch bin ich dann an Humorcare gekommen und habe dort die Ausbildung zum Humorberater gemacht, beziehungsweise die Weiterbildung zum Humorberater. Was ich ganz witzig fand, die hat in Tuttlingen stattgefunden und das Autokennzeichen für Tuttlingen ist TUT. Und meine Clown-Ausbildung habe ich am TUT Hannover gemacht. Von daher
cool.
Fand ich, das passte ganz, ganz gut.
So schließen sich die Kreise, das ist ja interessant. Ja, witzig.
Genau. Ja, und dadurch bin ich dann Humorheft Heilen an die Stiftung gekommen und ja, bin da ganz umtriebig unterwegs. Und das Plattdeutsch habe ich auch nie aus den Augen gelassen. Ich spiele zwar nicht mehr plattdeutsches Theater, aber ich übersetze hochdeutsche Theaterstücke ins Plattdeutsche und spreche auch noch plattdeutsche Nachrichten. Also wie gesagt, ich bin da ganz engagiert und vielseitig unterwegs.
Ja, deine Vielfalt, wie ich schon angepriesen habe.
Genau.
Aber lass uns das der Reihe nach nochmal so anschauen, weil ich finde das so interessant, diese unterschiedlichen Bereiche, die ja doch irgendwo auch wieder zusammengehören. Also ich habe dann so gedacht, Lehrer und Comedy, wie ist das denn? Aber vielleicht ist man auch als Lehrer manchmal der auch in gewisser Weise auf der Bühne steht und die Comedy ganz gut gebrauchen kann. Oder deine Klinik-Clown-Figur, der Bruno, der ist ja so ein Draufgänger, wo ich gedacht habe, kannst du da vielleicht so das ausagieren, was du vielleicht so als, ja, sag ich mal, in der anderen Rolle als aufmüpfiger Schüler vielleicht gerne ausleben möchtest. Mhm. Magst du dazu was sagen, so mit Lehrer und Comedy und deiner Clown-Figur deinem Schüler-Lehrer-Dasein? Also diese Verbindung, die finde ich auch nochmal so spannend.
Zu meiner Clown-Figur, also ich habe zwei Clown-Figuren. Das ist der Walter, so heißt er, und das ist mein Bühnenclown. Und mein Bühnenclown hat so das innere Mantra, oh oh, hoffentlich geht das gut. Weil wenn etwas schief geht, bricht für ihn eine Welt zusammen. Das ist bei Walter so der Fall. Und dann habe ich Walter versucht, mit in die Klinik-Clown-Ausbildung zu nehmen und habe dann schnell festgestellt, wenn Walter im Krankenhaus unterwegs wäre und dieses innere Mantra, oh oh, hoffentlich geht das gut, hat, das ist kein gutes Mantra für eine Kinder- und Jugendstation oder fürs Seniorenheim. Und da habe ich gedacht, da muss ich irgendwas anderes haben, eine andere Figur, die auch nicht so viel von meinem persönlichen Ich da reingibt. Und dadurch bin ich dann auf den Bruno gekommen und der hat eher so das Motto, wir gucken mal, alles, was Spaß macht, hat zu allem Lust, aber ist jetzt nicht so der aufmümpfige Schüler, sondern das ist eher so, wir gucken mal, was passiert. Und dann geht's weiter. Das ist so der Bruno. Ich habe dann ja, als ich so die Ausbildung zum Humorberater gemacht habe, geschaut, Mensch, was ist denn so in der Schule an Humor? Kann man Humor in der Schule überhaupt einsetzen? Und wie hängt das alles so zusammen? Und ich bin ja natürlich an der Berufsschule tätig. Und das ist dann immer noch ein bisschen anders als an der allgemeinbildenden Schule beziehungsweise in der Grundschule. Da muss man dann ein bisschen anders vorgehen in der Berufsschule als vielleicht in der Grundschule. In der Grundschule kann man vielleicht noch wirklich mit Seifenblasen, Musik und mit einer Handpuppe was erreichen. Aber wenn ich meine Schüler jetzt sehen würde und dort ja mit Seifenblasen oder einer Handpuppe ankomme, ich glaube, das kommt in der Berufsschule nicht so gut an.
Wie alt sind die in der Regel in der Berufsschule?
Zwischen 15 und 18. In einer dualen Ausbildung sind sie dann aber vielleicht auch schon mal älter. Kann auch sein, dass mal ein Umschüler dabei ist, dann sind die auch ganz schnell mal über 30.
Mhm. Naja, das gibt ja auch mittlerweile Forscher, die gesagt haben, jede Altersstufe hat den eigenen Humor, nur dass man auch guckt, wie du schon eben gesagt hast, bei der Grundschule setzt man andere Sachen ein als jetzt in den Schulen, wo die Teilnehmer älter sind. Welche Elemente hast du für dich da so rauskristallisieren können? Welche setzt du so ein?
Ja, also ganz spannend ist es ja, also Studien haben ja belegt, dass Humor das Lernen überhaupt fördert. John Hattie 2009, da war ich mitten im Studio, der hat das sozusagen herausgefunden, beziehungsweise gesagt, Humor fördert das Lernen. Das war sozusagen ja mein Lehrmeister da für die Schule. Aber er hat halt gesagt, die Haltung der Lehrer ist wichtig und hat da ganz viel in Sachen Persönlichkeit geschaut und hat gesagt, Humor ist halt wichtig. Aber es gibt auch andere, die sagen, dass Humor ein Indikator für ein lernförderliches Unterrichtsklima ist. Das ist der Hilbert Meyer, also Pädagogen kennen ihn, ist an der Uni Oldenburg tätig und ist auch ein Mittel zur Stressbewältigung. Und dann habe ich gesagt, Humor weckt das Interesse von Schülern durch positive Emotionen. Also ich versuche, ein positives Unterrichtsklima zu gestalten und dadurch wird der Lernstoff auch besser behalten. Und das sind dann so Kleinigkeiten wie, dass ich morgens zum Beispiel meine Schüler mit Handschlag begrüße. Ich weiß nicht, also ich habe nie Lehrer kennengelernt, die ihre Schüler per Handschlag begrüßen. Und für mich war die Corona-Zeit wirklich ganz schlimm. Und alleine durch diesen Handschlag, dass ich jemanden ins Auge schaue, erzeuge ich sofort eine ganz andere Stimmung. Da gibt es auch noch verschiedene Methoden, vielleicht kommen wir da auch noch im Laufe des Gesprächs drauf, die ich dann auch noch im Unterricht einsetze.
Ja, kannst du gleich nahtlos erzählen, weil das ist ja das, wo ich gedacht habe, das nehmen wir hier als allererstes, weil du ja nur noch primär in der Schule bist und eben diese Erfahrung gemacht hast. Was ich ja in deinem Referat bei Humorcare ja gehört hatte, du hast es ja speziell auf die Corona-Zeit nochmal bezogen. Genau. Und dann habe ich mir gedacht, ja, es ist ja nach Corona, was hast du jetzt dir trotzdem mit rüber gerettet? Was macht Sinn, so als Anregung für andere zu sagen, hey, tolle Idee, das könnte ich doch auch mal machen.
Ja. Wo fange ich da am besten an? Das ist so viel, was ich einsetze. Das Einfachste sind sogenannten kleinen Energizer. Bei Lehrern spricht man manchmal von einer sogenannten Auslöschungsphase, wenn die Schüler was erarbeitet haben und dann der Übergang in die Präsentationsphase. Damit die Schüler nicht am Lehrstoff sozusagen die ganze Zeit kleben, macht man dann so einen kleinen Energizer. Das kann dann so eine kleine Humorübung sein, eben was anderes zu machen und auf andere Gedanken zu kommen. Und ich habe meistens auch Schülerinnen und Schüler, die ich mit einem sogenannten Dienst beauftrage. Es gibt den Tafeldienst. Ich hatte bei mir noch den Kartendienst, die Karten holen mussten. Oder den Overhead-Projektor, der mittlerweile nicht mehr. Aber ich frage dann immer, habt ihr denn auch einen Witzedienst? Und dann gucken mich alle mal völlig entsetzt an und sagen, wieso brauchen wir einen Witzedienst? Ich sage, was ihr alles mit einem Witz fördern könnt, die Schüler müssen den Witz erstmal lesen, die müssen den auswendig lernen, die müssen den verstehen, die müssen den vortragen können. Und das sind so viele Kompetenzen und hinterher kann man dann natürlich hoffentlich auch über diesen Witz lachen. Das wäre zum Beispiel auch eine Geschichte. Oder vor einer Klausur. Alle sind immer vor einer Klassenarbeit immer unter Stress und denken, um Gottes Willen, hoffentlich schaffe ich das. Sind so fokussiert und vergessen alles um sich rum, dass ich einen Witz erzähle oder ein witziges Video mitbringe, damit einfach mal die Leute auf andere Gedanken kommen. Weil das ist ja auch der Sinn von Humor, einen Perspektivwechsel vornehmen zu können. Und wenn ich dann frei bin von anderen Gedanken, kann ich auch schneller einen Perspektivwechsel vornehmen. Da finde ich ja die Bedeutung auch des Wortes Humor so schön. Der Begriff Humor leitet sich aus dem Lateinischen ab. Humores und bedeutet Feuchtigkeit. Und im Mittelalter hat man den Plural, also humores, verwendet. Der stand dafür, dass die Körperflüssigkeiten schwarze Galle, gelbe Galle, Schweiß, Blut in einem ausgeglichenen Verhältnis stehen, dann ist man in einer heiteren Gemütsfassung. Und das versuche ich einfach nur in meinem Unterricht umzusetzen, weil damit können die Schüler besser lernen.
Ja, und du hast auch mal erzählt, dass es wichtig ist, Geschichten auch zu erzählen. Es gibt dieses schöne chinesische Sprichwort, eine gut erzählte Geschichte macht aus den Ohren Augen.
Ja. Absolut. Wenn ich daran denke, viele Lehrer können mit ganz vielen Anekdoten aus ihrem Leben oder wenn sie sich die einfallen lassen, so punkten bei den Schülerinnen und Schülern. Also wenn ich daran erinnere, ich konnte mir nie das sogenannte Schrittmaß merken. Das brauchen Tischler bei dem Thema Treppenbau. Jeder kennt das, wenn ich eine Treppe hochgehe und ich bin so völlig außer Puste, dann kann es sein, dass das Schrittmaß nicht stimmt, dass die Treppenstufen halt zu groß sind oder die Abstände zu hoch sind oder sie sind zu klein und ich habe immer das Gefühl, ich stolper oder ich muss zwei Stufen auf einmal nehmen, dann stimmt das Schrittmaß auch nicht. Das konnte ich mir nie merken und in der ganzen Klasse war dieses Thema bei uns irgendwie völlig abstrakt. Und dann unser Lehrer ist aufs Pult gestiegen und ist die Tischreihen von vorne bis hinten gelaufen, ist wirklich über Tische und Bänke gelaufen und hat auch ohne Rücksicht auf Verluste, ist auf Bücher getreten und manchmal musste kurze Schritte machen und manchmal lange Schritte. Und dieses Thema Schrittmaß habe ich seitdem nie wieder vergessen. Cool. Und das ist so einfach so eine witzige Geschichte. Wenn ich daran denke, ich habe dann auch versucht oder versuche auch in meinem Unterricht immer witzige Geschichten zu erzählen. Und ich habe auch mal Geschichte bei uns im beruflichen Gymnasium unterrichtet. Und war das große Thema China und die imperialistischen Mächte. Darin steckt auch das Thema der Opiumkriege. Und Geschichte ist ja grundsätzlich meistens immer langweilig für Schüler. Ich finde Geschichte total spannend. Dann habe ich mal die Sendung 1, 2 oder 3 einfach nachgespielt und Fragen zum Thema China gestellt. Vor der Tafel hatte ich dann 1, 2 und 3 notiert und dann mussten die vor der Tafel rumspringen wie bei 1, 2 oder 3. Dann habe ich denen noch Bälle mitbesorgt und wer die meisten Bälle hatte, der hatte die Tafel Schokolade dann gewonnen. Und das kann man super als humorvollen Einstieg auch nehmen.
Helf mir mal auf die Sprünge. Was hat das mit dem 1, 2, 3?
Achso, ich stelle eine Frage. Zum Beispiel, wie hieß der chinesische Kaiser 1800 und oder 1700 und oder wie auch immer. Und dann nenne ich drei Namen und dann müssen sie einfach in Bewegung kommen, vor der Tafel hin und her springen. Und hinter 1, 2 oder 3 verbirgt sich dann die richtige Antwort. Mhm, und dann, das gab es ja damals, ich glaube, Michael Schanze hat es, glaube ich, im Fernsehen moderiert. 1, 2 oder 3. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht? Oder red dir, wenn das Licht angeht? Oder ich habe damals, als es auch um die Opiumkriege ging, eine Mohnblume gezeigt mit dem Beamer. Und da haben mich alle völlig entgeistert angeguckt und gesagt, was hat das mit Geschichte zu tun? Da habe ich gesagt, wusstet ihr, dass man aus einer Mohnblume Opium herstellen kann? Und schon hatte ich ein Grinsen der Schüler im Gesicht und alle waren total interessiert. Und deswegen, es geht einfach ja darum, Geschichten zu erzählen, die in den Schülerköpfen hängen bleiben. Und welcher Geschichtslehrer erzählt von Opiumherstellung im Unterricht? Und da knüpft man ja auch dann bei den Interessen der Schüler an und die Schüler freuen sich darüber. Also es ist in dem Sinne keine Übung, dass ich jetzt schenkelklopfend da sitze und lache, sondern es ist einfach was Lustiges in dem Sinne.
Ja, und die Verbindung immer wieder mit Geschichten und damit auch mit Bildern und Emotionen. Ich glaube, das sind Punkte, wo es sich eben gut verankert oder wo man neugierig wird und Lust drauf hat, ne?
Absolut, absolut.
Ja, das hört sich gut an. Das heißt, du holst die Schüler so mehr ins Boot, dass sie überhaupt mitmachen, mit einer gewissen Freude.
Ich probiere es. Ich weiß, dass ich jeden damit erreichen kann, aber ich probiere es einfach.
Ja, es hört sich auf jeden Fall gut an. Ja, ich mochte Geschichte auch nicht. Das war für mich nur sowas auswendig lernen und hatte die Hoffnung, dass ich es bis zur Arbeit mir merke und dann war es wieder weggerutscht. Mir sind eben auch verschiedene Geschichten eingefallen. Später in meiner Physiotherapie-Ausbildung, da gab es auch Lehrer, die haben eben auch Geschichten erzählt und die sehe ich heute noch, wie die vorne stehen und das richtig auch vorspielen. Deshalb denke ich, kommt dir dein Schauspieltalent da schon auch noch zugute, ne? Manches kann man dann ja auch so ein Stück vorspielen, ne?
Ja, doch. Also da muss man dann auch manchmal der Schauspieler sein. In der Berufsschule kann ich es nicht so häufig machen. Ich glaube, wenn ich Grundschullehrer wäre, dann würde mir das, glaube ich, noch mehr nutzen, auch mein Clown. Aber natürlich, als Lehrer steht man ja immer vorne und ist der Moderator, der Showmaster, der alles irgendwie zusammenhalten muss. Und da muss man unbedingt Humor haben.
Was hindert Lehrer daran, mehr Humor einzusetzen? Hast du eine Idee?
Ich glaube, und das finde ich, dann muss ich ein großes Leider vorsetzen, dass in den Köpfen der deutschen Schullandschaft verankert ist, dass Lehrer Autorität ausstrahlen müssen, Respekt ausstrahlen müssen, Fachwissen vorweisen müssen und das alles müssen sie ganz souverän darstellen können. Und dabei wird ganz oft die Lehrerpersönlichkeit, die dahinter steckt, glaube ich, verdrängt. Weil es heißt immer, Lehrer müssen durch Fachwissen glänzen und durch Autorität und so weiter. Aber die schlimmsten Stunden, an die ich mich erinnern kann in der Schule, sind die, wo der Lehrer meistens rumgeschrien hat oder ganz streng war. Daran kann ich mich total erinnern. Ich muss aber wirklich nachdenken, wann hatten wir denn mal Spaß in der Schule? Wann haben wir gemeinsam gelacht? Das habe ich nicht mehr so präsent. Und dabei baut gerade Humor diese Barriere zwischen Lehrern und Schülern ab. Natürlich ist es so, wenn ich lauthals lache oder wenn Klasse, was weiß ich, sich gegenseitig ärgert oder sowas oder jemand ausgelacht wird, das ist kein Humor, das unterbinde ich als Lehrer. Wenn gelacht wird, dann finde ich, das ist auch irgendwie ein Gesprächsangebot und das kann man dann ja auch annehmen.
Das finde ich gerade gut, ein Gesprächsangebot. Ja, das steckt da drin, cool.
Ja, weil auf einmal wird gelacht und dann frage ich dann immer, warum lacht ihr denn jetzt? Und nee, ist schon gut. Und er sagt, nee, ich möchte mitlachen. Und dann erzählen die Schüler, worum es geht. Und dann reden wir kurz darüber. Und dann ist die Sache auch geklärt. Aber wir haben einmal kurz vielleicht gemeinsam alle über die Situation gelacht. Und dann geht's weiter mit Unterricht. Ich glaube, diese Freiheit, möchte ich sagen, nehmen sich Lehrer nicht, das tun zu müssen. Weil es heißt, oh, das Curriculum, der Lehrstoff ist sowieso so dicht. Ich muss mit meinem Unterrichtsstoff durchkommen. Da haben wir jetzt keine Zeit für zu lachen. Und ich glaube, wenn mehr humorvolle Atmosphäre Einzug in den Unterricht hält, dann lernen die Schüler, glaube ich, mehr, als wenn der Lehrer die ganze Zeit unter Stress steht und denkt, oh, ich muss das jetzt durchprügeln, wir müssen heute den Vokabeltest. Natürlich muss man das alles schaffen, aber es kommt auch so ein bisschen auf die Humordosis an. Also natürlich lache ich jetzt nicht die ganze Zeit durch und da muss man einfach schauen, wo es passt, wo man was einsetzen kann. Manchmal entsteht sowas ja auch spontan und manchmal plant man sowas, so eine Humorübung ja auch bewusst und setzt sie im Unterricht ein. Ich unterrichte am Studienseminar Oldenburg, also in der Lehrerausbildung, das Wahlmodul Humor im Unterricht und in der Schule, wo ich den angehenden Lehrkräften genau das mitgebe auf dem Weg. Das mache ich jetzt seit 5 Jahren. Und ich sage immer, wer das Lernziel, heute lachen wir, in seinen Unterricht oder in einen besuchten Unterricht, der bewertet wird, dem gebe ich ein Essen aus. Und in 5 Jahren hat mir noch keiner seinen Unterrichtsentwurf geschickt, wo genau das drin stand. Und das finde ich fast furchtbar. Ja. Das, man kann doch als Lernziel auch mal haben, wir lachen gemeinsam.
Ja. Ja, ich habe eben gerade so gedacht, wir wissen ja, Lachen ist verbindend, Humor ist verbindend und bringt einen so, ich würde mal so sagen, ja, annähernd auf Augenhöhe. Und vielleicht ist das das, was die Lehrer vielleicht fürchten, weil sie brauchen vielleicht mehr diese erhobene Position. Ne, du hast ja eben gesagt, die Autorität ist so wichtig. Vielleicht ist das was, wo sie sich vielleicht unsicher fühlen, wenn man sich so mehr auf eine Höhe begibt.
Ganz klar, natürlich sagen einige, nee, ich begebe mich nicht auf die gleiche Ebene mit meinen Schülern. Aber ich sage immer, ja, wir müssen auf Augenhöhe uns unterhalten. Ich kenne auch selbst diese Begegnung, dass man von oben auf das Arbeitsblatt schaut und sagt, da müsstest du nochmal nacharbeiten oder wie auch immer. Und ich habe eine Humorübung kennengelernt im Rahmen meiner Klinik-Clown-Ausbildung, die heißt drei Ebenen. Und eine Person sitzt auf dem Stuhl und die andere Person sagt einen Satz aus drei verschiedenen Ebenen. Und das kann ein einfacher Satz sein wie, heute hat es geschneit oder das Wetter ist schön oder in der Mensa gibt's heute Schnitzel. Also was kann es sein? Und das dann einmal, die Person sitzt und die andere redet von oben, dann auf Augenhöhe, also auch im Sitzen oder aus der Hocke. Und dann wird geschaut, welche Ebene ist ja einem sympathisch gewesen. Welche Ebene fand ich gut? Und bei den meisten kommt raus, sprechen auf Augenhöhe. Hm. Und das habe ich mir dann aus meiner Klinik-Clown-Ausbildung mit in meinen Lehreralltag genommen, dass wenn Schüler Fragen haben, dass ich mir einen Stuhl nehme und mich vor den Schüler oder neben den Schüler setze und ihm das dann auf Augenhöhe erkläre.
Das kann ich dir aus meiner Physiotherapiearbeit auch sagen. Ich habe in der Klinik gearbeitet mit ganz vielen Rollstuhlpatienten. Und da spricht man auch nicht von oben herab. Sollte man möglichst nicht tun, sondern auch auf Augenhöhe. Sprich, ich gehe in die Hocke. Genau. Es gibt ja mittlerweile auch Rollstühle, die sich hochfahren lassen, damit man auf Augenhöhe ist. Sonst wird ein Erwachsener immer in so einen Kindstatus versetzt.
Das stimmt.
Und selbst bei Kindern, wenn man achtvoll ist, geht man in die Hocke.
Ja, absolut.
Also dieses von oben herab, das kommt nicht gut. Ja, das finde ich nochmal spannend, wenn wir nochmal so darüber reden.
Ja, ich habe auch zwei Kinder im Alter von 2 und 4 Jahren. Und wenn wir reden, dann gehe ich auch in die Hocke und spreche mit ihnen. Und ja, deswegen ist dieser Begriff, wir sind auf Augenhöhe, ist immer schnell gesagt. Aber dann frage ich immer, bist du wirklich auf Augenhöhe mit deinen Schülern?
Ja, auch nochmal genau hinzuschauen, was das wirklich bedeutet, ne? So vom inneren Gefühl, aber auch regelrecht von der Körperhaltung, ne? Von der Position.
Genau. Genau. Und das ist für mich eine absolute Humorübung sozusagen, weil ich sorge für ein gutes Unterrichtsklima, allein durch sowas.
Ja, genau. Und das gehört zu Humor auch, weil da geht's auch um Achtsamkeit und Wertschätzung. Ja.
Ja.
Ja. Ja, super. Was gibt es noch für spezielle Humorschlüsselreize?
Ja, das ist total spannend. Das erzähle ich immer gerne auf Fortbildungen, die ich auch Lehrern gebe. Und dann denken die immer, ach so. Es ist ja so, dass Paul McGee in den 70er Jahren, das ist ein Humorforscher, diese Humorschlüsselreize aufgestellt hat. Und die hat er in verschiedene Alterskategorien aufgeteilt. Und wenn ich so überlege, mit meinen Jugendlichen, da ist es wirklich so, dass da am besten, also als Humorschlüsselreiz, sagt man da, ja, das ist vielleicht ein spontaner Wortwitz oder dieses Erzählen von Geschichten, von Anekdoten, das kommt bei den Jugendlichen immer am besten an. Und wenn ich dann zurückschaue, gerade jetzt so bei meinen Kindern, meine eine Tochter ist 2 und ab 1,5 Jahren sind es dann so nonverbale Verhaltensweisen. Also wenn ich was mache mit einem Gegenstand, was nicht zueinander passt, also so ein inkongruentes Handeln. Zum Beispiel nehme ich die Socke als Handschuh oder ich telefoniere mit einer Banane oder ich tue, als sei der Ball ein Apfel. Solche Sachen, das sind so Schlüsselreize für 1,5 Jahren. Und von 2 bis 5 Jahren ist es dann der Slapstick und Sprachwitz. Also das wirklich, wo Kinder einen Clown sehen. Oder dass ich einen Fuß in Schuhkarton stecke, laufe und ausrutsche und hinfalle. Oder ich benenne Dinge um, Mama ist gleich Opa, ein Fisch ist ein Vogel oder ein Löffel ist eine Schaufel. Und erfinde auch so Nonsenswörter. Und wenn ich dann in die Grundschule gehe, so dieses 5 bis 7 Jahre, das sind dann, da beschäftigen sich die Schüler gerne mit Scherzfragen, Rätselwitzen, Reime oder ich drehe die Anfangsbuchstaben um, also aus Besenstiel wird Stesenbiel Während Corona war es immer mein Lieblingsspruch. Alle Kinder spielen draußen, nur nicht Mona, die hat Corona. Also auf solche Sachen fahren diese Kinder ab. Und wenn wir uns jetzt mal, wir Erwachsenen, an die 90er Jahre erinnern, dann gab es bei RTL Samstagnacht Kentucky schreit Ficken. Und dort wurde nichts anderes gemacht, als die Anfangsbuchstaben einfach verdreht. Der Lieblingssatz von Stefan Jürgens war damals, wollen Sie bitte an die Beke titten? Und da lachen wir her. Also ich könnte mich da köstlich drüber amüsieren, wenn ich diese Folgen sehe. Aber das ist ein Humorschlüsselreiz von einem 5- bis 7-jährigen Kind. Aber wir Erwachsenen haben da immer noch Spaß dran. Und so gibt es da noch mehr Schlüsselreize, dass so von 7 bis 11 Jahren entstehen so die typischen Klassenclowns. Da setze ich Humor bewusst ein. Und ab 11 Jahren fängt erst auch Selbstironie oder Ironie an. Und das finde ich immer ganz spannend, wenn die Lehrer dann sagen, oder die Grundschullehrer vor allem, wenn sie so in der 4. oder 3. Klasse fragen die Schüler dann, ist das Hausaufgabe? Und wenn die Lehrer sagen, nein, das ist keine Hausaufgabe, dann machen die Schüler das auch nicht. Mhm. Wenn ich aber in meiner Klasse sage, oder sie fragen, ist das Hausaufgabe? Und ich sage, nein, das müsst ihr nicht machen. Dann sagen die Schüler auch, Herr Weise, sie wollen es doch verarschen. Und da merkt man dann, die verstehen Ironie und die Grundschüler verstehen Ironie noch nicht. Und das ist da ganz spannend, finde ich, dann zu sehen, wie sich so die Humorschlüsselreize so entwickeln.
Ja, man braucht ja auch wieder so ein abstraktes Denken, eine ganz andere Verknüpfung. Ne? Die muss man ja erst durch Erfahrungswerte sich erarbeiten, gestalten. Ne? Das zeigt auch nochmal, wie anspruchsvoll letztendlich auch eine gewisse Form von Witz und Humor ist. Ne?
Absolut.
Du hast schöne Humorübungen, zum Beispiel die Zeitkapsel. Da möchte ich dich doch bitten, dass diese Übung du den HörerInnen mal vorstellst.
Ja, also bei der Zeitkapsel, das ist eine Übung, die kann man wunderbar in Stress oder als Stress- und Konfliktlösungsmethode anwenden. Ich habe das im Unterricht 1-2 Mal schon gemacht und es war wirklich ganz spannend, das so zu bearbeiten. Die Schülerinnen oder Schüler schreiben einen aktuellen oder den letzten Streit auf, den sie gehabt haben, auf ein Blatt. Das kann eine halbe Seite sein, das kann eine Seite sein, das kann wenig sein, je nachdem, was für ein Streit es war. Und den stecken sie dann in einen Umschlag und schreiben ihren Namen drauf. Und die Lehrerin oder der Lehrer sammelt dann diese Umschläge ein. Und nach einer Woche oder 2 Wochen erhalten die Schülerinnen und Schüler dann den Umschlag zurück. Und dann wird gelesen. Und die Schüler können dann berichten, ob der Konflikt immer noch besteht oder ob der gelöst ist und wie er dann gelöst wurde. Und das ist dann ja auch so ein bisschen, ja, Geheimnis. Ich schreibe etwas, stecke etwas in den Umschlag und dann weiß ich noch, was da in dem Umschlag drin steht. Und dann kann man auch mit ein bisschen Abstand über diese Situation sprechen.
Finde ich eine gute Idee. Kann mir gut vorstellen, dass sich damit wirklich einiges erledigt, oder?
Ja, vieles. Und vor allem finde ich es dann ganz spannend, wenn die Schüler darüber nachdenken, wie sie diesen Konflikt vielleicht gelöst haben.
Also das heißt praktisch in der Zeit, wo dieser Briefumschlag bei dir ist, sind die schon damit aktiv beschäftigt, zu gucken, wie kriegen wir das hin?
Ja, aber sie wissen ja nicht, also ich gebe ihnen nicht als Aufgabe, löst jetzt euren Streit selbst. Das gebe ich ihnen nicht, sondern ich schaue einfach. Also das ist natürlich jetzt ein Streit, wo eine Ordnungsmaßnahmenkonferenz, also eine Klassenkonferenz hintersteht oder sowas, da ist es dann schwierig. Aber vielleicht gibt es mal so einen Streit in der Klasse, wo jemand jemanden beleidigt hat oder wie auch immer. Und dann kann man hinterher drüber sprechen und manchmal klärt sich das in der Pause, dass der eine sagt, oh, ich habe mich bei dem entschuldigt oder wir sind uns aus dem Weg gegangen. Und so kann ich dann mit denen darüber sprechen, über die Methode, wie sie einen Konflikt entgegenwirken können.
Ja, genau. Also allein, weil sie ja wissen, dieser Brief, der existiert, das ist festgelegt, der kommt ja irgendwann wieder.
Genau.
Und dann geht es darum, was ist in der Zwischenzeit passiert. Das heißt, in der Zwischenzeit beschäftigt man sich wahrscheinlich dann auch ganz anders damit, als wenn man das nicht so gesetzt hätte. Ne?
Ja, das ist ja auch so dieses Bewussteinsetzen von Methoden. Ich höre auch dann manchmal von Lehrern, wenn ich dann diese kleine Energizer-Übung oder sowas vorstelle, dann sagen die Lehrer, ja, aber das mache ich ja schon. Ja. Und ab heute machst du es bewusst als Humorübung, um das Klassenklima zu fördern. Dann hoffe ich immer, dass sie es auch entsprechend bewusst einsetzen und nicht nur so nebenbei.
Das ist ein gutes Stichwort. Da wollte ich vorhin eigentlich auch nochmal nachfragen. Kannst du uns so ein, zwei, wie heißen die?
Energizer.
Genau. Könntest du uns da was anleiten, dass wir uns was drunter vorstellen können?
Eine Geschichte finde ich immer ganz witzig. Das nennt sich Kniechen, Näschen, Öhrchen von Dick und Doof. Ich weiß gar nicht, in welchem Film es war, aber da sitzt Doof neben Dick, also Stan Laurel neben Oliver Hardy. Und Doof, Stan Laurel klopft sich mit beiden Händen auf die Oberschenkel. Und dann nimmt er seine rechte Hand, hält sie ans linke Ohr und seine linke Hand geht an die Nase. Und dann klopft er wieder weiter und dann wechselt es einmal. Dann geht die linke Hand ans rechte Ohr und die rechte Hand geht an die Nase. Wenn man das versucht schnell zu machen, geht es immer in die Hose. Und das ist dann bei Dick auch der Fall. Der piekst sich dann ins Auge. Und das ist einfach eine kleine Übung, die man eine Minute, 1,5 Minuten machen kann. Und die Schüler haben tierisch Spaß daran.
Also immer zwischendurch auf die Oberschenkel klopfen, ne? Und
genau.
Dann Näschen, Öhrchen. Super. Ja, klasse. Und hast noch eine zweite vielleicht?
Auch eine meiner Lieblingsübungen, die ist ja ein bisschen aufwendiger, aber sorgt immer auch für großen Spaß. Wir stehen alle im Kreis, schauen uns im Kreis quasi an und dann geht im Uhrzeigersinn das Wörtchen, sei schon das Wort Whisky-Mixer. Also ich gucke mich an und sage Whisky-Mixer und dann geht das Wort Whisky-Mixer im Kreis herum. Dann gibt es das Wort Messwechsel und wenn ich das Wort Messwechsel rufe, dann ist Richtungswechsel und das Wort Wachsmaske geht in die andere Richtung.
Oh je.
Und dann kann ich einfach wieder Messwechsel sagen, das darf jeder einfach rufen und dann geht wieder Whisky-Mixer in die andere Richtung. Und jeder kann sich jetzt vorstellen, was bei Whisky-Mixer und Wachsmaske rauskommt. Wie gesagt, ich bin ja mit den Jugendlichen beschäftigt, deswegen.
Ja, ja, die haben da bestimmt Spaß dran.
Die haben da tierisch Spaß dran. So, aber jetzt kommt das Witzige da dran. Bei dieser Übung darf man nicht lachen.
Oh.
Und wer lacht oder nur die Mundwinkel nach oben zieht, der muss einmal um den Kreis laufen. Und da entsteht dann ja eine Lücke, wenn jemand läuft. Und dann wird diese Lücke einfach übersprungen. Also dann wird der Nächste, muss dann einfach Whisky-Mixer oder Wachsmaske sagen. Es ist immer ein Heidenspaß, wenn die Ersten anfangen zu lachen und versuchen nicht zu lachen und dann im Kreis rumlaufen müssen und manchmal nur noch 3 Leute im Kreis stehen. Aber das ist einfach eine schnelle Übung, die man für 2-3 Minuten im Unterricht machen kann, ja, sozusagen auch als Auslöschungsphase nutzen kann.
Ja, die klappt bestimmt gut. Da ist der Absolut. Kreislauf in Schwung, man ist mega konzentriert auf diese putzigen Wörter. Da kannst du nicht mehr an Mathe und sonst was denken, da bist du anders beschäftigt.
Ja, ja. Oder auch als Kennenlernübung, auch als Humorübung geeignet, dass man Aussagen aufschreibt, zum Beispiel, ich esse gerne Pizza oder ich gehe gerne schwimmen. Und dann gehen die Schüler einfach im Klassenraum durcheinander und wenn sie diese Aussage teilen oder wenn sie auch gerne schwimmen gehen, dann unterschreiben sie diese Aussage. Und dann schaut man, wer am Ende die meisten Unterschriften gesammelt hat. Und das ist so ein bisschen zum besser kennenlernen.
Ich habe nicht ganz verstanden. Wo schreibt man das dann hin? Wer hat da was zum Aufschreiben?
Also die Schüler nehmen sich ein Blatt Papier und schreiben dann zum Beispiel da drauf, ich esse gerne Pizza, ich gehe gerne schwimmen. Ich spiele gerne meiner Playstation.
Und mit dem Zettel gehen die dann rum?
Und genau, und dann haben die ein Klemmbrett oder ihren Block oder wie auch immer. Und dann gehen sie rum und fragen ihren Mitschüler, isst du auch gerne Pizza? Und wenn der Gegenüber sagt ja, dann unterschreibt er das.
Ah, jetzt habe ich es verstanden. Okay, also man geht mit diesem Brett rum und die Leute werden gefragt und unterschreiben
dann. Genau, und dadurch kommen sie auch ins Gespräch.
Ne? Ja gut, und man lernt die Namen auch kennen, super.
Genau, genau.
Sehr schön.
Und da gibt es so viele Sachen auch. Jeder kennt Schnick, Schnack, Schnuck, beziehungsweise Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier, diese Handbewegung gibt es ja. Und anstatt dann zu sagen, es gibt einen Verlierer, weil ich mag nicht Spiele, wo es Verlierer gibt, sondern es darf eigentlich nur Gewinner geben. Und dann spielt man Schere, Stein, Papier. Und wenn man eine gleiche Handbewegung macht, also wenn wir jetzt Schnick, Schnack, Schnuck machen würden und du die Schere hast und ich die Schere habe, dann freuen wir uns und geben uns ein High Five, jubeln einmal und gehen zum nächsten und spielen mit dem nächsten Schnick, Schnack, Schnuck.
Das gefällt mir gut.
Und freuen uns dann auch wieder. Und das sorgt immer für Stimmung. Und wie gesagt, es macht den Unterricht absolut nicht kaputt. Es hört nicht auf, sondern es ist einfach nur eine Übergangsphase. Und das natürlich kann man das 10 Minuten spielen, aber es geht ja nur darum, mal eben eine andere Atmosphäre zu schaffen.
Ja, und gerade bei solchen Spielen, wenn du das so umdrehst, das ist ja auch ein gutes Lernen, damit umzugehen, wenn eben was nicht so gut läuft, dass man nicht gleich in so einen Konflikt reingeht, sondern auch mal drüber lachen kann und es einfach spaßig findet, ne?
Genau.
Genau, das ist ja auf diesem über sich selber lachen können und solche Geschichten, ne?
Ja.
Dass man nicht so verbissen wird, dass es entspannter ist, ne? Ja.
Ja.
Und das ist eine Atmosphäre, da kann man garantiert besser lernen und man geht auch nicht so sehr in dieses Rivalitätsverhalten rein, ne?
Genau, und die Schüler sind im Hier und Jetzt und es gibt noch viele Übungen, die dafür sorgen, dass die Schüler im Hier und Jetzt sind und das ist ja auch so ein Zustand, den wir als Clown erreichen wollen. Wir wollen im Hier und Jetzt sein und schauen, was dann passiert, dass wir nicht an gestern denken und auch nicht an morgen denken, sondern wirklich im Hier und Jetzt sind. Das kann man wirklich mit solchen Übungen immer gut erzeugen.
Großartig. Ja, und ich habe das Gefühl, das wird auch immer wichtiger, ne, diese ganze Konzentration im Hier und Jetzt zu sein. Ne?
Absolut, absolut.
Ja. Du hast auch mal was von einem Wuschkreis erzählt. Das ist für mich aber mit einem Fragezeichen. Was war das nochmal mit dem Wuschkreis? Magst du das gerade mal erzählen?
Ja, das ist eine Übung, die habe ich in der Clown-Ausbildung das erste Mal kennengelernt, 2015. In der Humorberaterausbildung und bei Humorhilfteilen auch. Und alle sagen, dass diese Übung von Michael Christensen kommt. Das ist der sozusagen Erfinder, Vater der Klinik-Clowns aus New York vom Big Apple Circus. Der Wuschkreis geht wie folgt. Wir stehen im Kreis, haben ein bisschen Abstand zueinander. Und dann bewegen wir die Hände von unten kurz nach oben, so auf Hüfthöhe und geben einen Wusch durch den Kreis. Stehen Nachbarn, schaue ich in die Augen oder Nachbarin und sage Wusch und mache dann so, als wenn ich so Wasser nach oben schubsen möchte. Kennt man ja manchmal, wenn man bis in der Hüfte im Wasser steht und dann die Hände ausbreitet und dann Wasser nach oben spritzen will und sage ich Wusch. Und das geht im Kreis einmal herum.
Geht das jetzt links rum oder mache ich das diagonal durch den Kreis?
Nee,
oder?
Das geht im Kreis in der Runde, im Uhrzeigersinn.
In der Runde, okay.
Im Uhrzeigersinn.
So, als würde man immer so eine Handvoll Wasser weiterwerfen, so immer
ja,
mit Wusch.
Genau. Okay. Genau. Und dann gibt es das Wort Wow. Und bei Wow geht so eine kleine Wellenbewegung durch meinen Körper. Aber dabei schmeiße ich sozusagen die Arme in die Luft und sage Wow. Und dann ist Richtungswechsel. Dann geht das Wusch in die andere Richtung. Dann kann es manchmal passieren, dass das Wusch so zwischen zwei Leuten, also zwischen zwei Wow, hin und her geht und da nicht mehr wegkommt. Und dann langweilen die sich natürlich gegenüber vom Kreis. Und dann gibt es die Möglichkeit, das sogenannte Zap oder Zap-Wort zu benutzen. Und dabei schauen wir jemanden im Kreis gegenüber in die Augen und strecken unsere Arme aus, klatschen einmal und sagen dabei Zap oder Zap. Und dann ist das Wusch quasi auf der anderen Seite vom Kreis und geht dann auch einmal in die Runde.
Ah, sehr gut. Ja, und schön. Das hört sich auch sehr interessant und spannend an. Das macht bestimmt viel Spaß. Und
das macht sehr
bündelt
viel Spaß.
Sehr die Aufmerksamkeit. Ne? Muss
absolut.
Man schon ganz schön wach sein. Ne?
Absolut, absolut. Ja, und dann gibt es noch zwei weitere Symbole. Das eine ist Boing. Und da halten wir die Hände so über den Kopf gefaltet, drücken die Handflächen aneinander und gehen dann in die Hocke und sagen Boing. Und mein Lieblingswort ist dann Freak Out oder Ausflippen. Das darf jeder, wie er möchte, einfach rufen. Und dann laufen wir einfach schreiend durch den Kreis und suchen uns einen neuen Platz im Kreis.
Und bei Boing, wenn jemand sagt Boing, dann gehen alle so in die Hocke.
Genau, Flächen über den Kopf zusammengedrückt und sagen dann Boing und dann gehen sie in die Hocke.
Okay, und dann geht's mit Wusch wieder weiter.
Genau, der Boing gemacht hat, darf das Wusch dann wieder weitergehen.
Klasse. Ja, das kann man schon sehr komplex aufbauen, ne?
Ja, absolut, absolut.
Cool, der Wuschkreis. Ja, danke schön. Gefällt mir sehr gut. Ja, du hattest vorhin schon mal so ein bisschen angefangen mit Humorritual, so von wegen dieser Witzedienst, dass man so guckt, was gibt's denn für einen Witz, vielleicht Witz des Tages oder sowas oder Cartoon der Woche. Wie kann man sonst noch so Rituale einbauen? Also ich liebe Rituale und gerade Kinder, ich glaube auch noch Jugendliche, oder?
Ja.
Die lieben doch auch Rituale, oder nicht?
Natürlich, man kann ein Kalenderblatt zum Abreißen und dann stehen da manchmal so Glückssprüche oder auch Witze drauf. Manchmal sind die halt nicht so witzig, da muss man auch dann über drei Ecken denken, um den Witz zu verstehen. Und manchmal lache ich über einen Witz und die Schüler lachen gar nicht über einen Witz. Das kann natürlich auch passieren. Aber so ein Witzekalender kann man sich auch aufhängen. Je nachdem, wer dran ist, muss den Witz auch vorlesen. Ich fördere wieder die Lesekompetenz der Schülerinnen und Schüler. Ja, wir haben ein Ritual, ne? Morgens lesen wir zusammen erstmal einen Witz. Oder man macht am Ende der Woche ein Humorblitzlicht und erzählt, was ist denn Witziges in der Woche passiert, um einfach dann mit guter Laune ins Wochenende zu gehen. Oder ich mache das montags morgens immer, damit die Schülerinnen ankommen. Ich mache eine aktuelle Runde zum Wochenende und ich frage sie, was ist denn Witziges passiert am Wochenende.
Ja, sowas finde ich total gut, weil das schult ja auch so die Aufmerksamkeit, was ist überhaupt witzig? Und
Genau.
dann auch diesen Ehrgeiz, sich das zu merken, um es erzählen zu können, ne? Das ist eine tolle Sache, ja.
Deswegen auch Eheleute am Tisch sitzen und sich darüber unterhalten, wie es auf der Arbeit war. Dann gibt es meistens die Frage, und wie war es auf der Arbeit? Gut, Gespräch ist beendet. Wenn ich aber frage, worüber hast du heute auf der Arbeit gelacht? Dann fängt derjenige an, kurz nachzudenken, erzählt und man kommt auf einmal in so einen Gesprächsrhythmus. Das sind, ja.
Genau, und wenn es noch nicht ist, dann ist es vielleicht ein Anfang davon, mal mehr darauf zu achten, was war denn
Genau.
witzig? Und
Genau.
irgendwas ist immer witzig.
Ja.
Na, also das ist ja auch das Ding, also wirklich so einen Blick dafür zu öffnen, na, dass es da auch
Absolut.
was Witziges geben kann. Ne?
Absolut. Und gerade so in der Grundschule, vielleicht ein Humorregal oder zumindest eine Humorkiste, wo witzige Dinge drin sind. Das kann das Furzkissen sein, das kann aber auch so, ja, witzige Gimmicks sein. Ich weiß noch, früher gab es dieses Heft, hieß das, glaube ich, oder? Da waren dann auch immer so witzige Sachen drin. Da fahren Grundschüler immer drauf ab oder witzige Spiele dort reinpacken, wo man definitiv weiß, da haben die Spaß dran. Zum Beispiel dieses Spiel Halligalli. Das spiele ich jetzt noch gerne, auch mit meinen Schülern. Da hat man so eine Tischglocke, wie man aus der Hotelrezeption hat. Halligalli gibt es in verschiedenen Formaten mit Clowns oder auch mit Früchten oder mit Zahlen, glaube ich auch. Ich habe jetzt das Beispiel mit Clowns. Wenn man dann mit drei Personen um diese Tischglocke sitzt, haben alle so einen Kartenstapel in der Hand und müssen diese Karten aufdecken. Und sobald das Clown-Gesicht auf allen Stapeln identisch ist, muss einer in die Mitte hauen und die Glocke betätigen. Und das sorgt immer für einen Riesenspaß. Ja, auch Handpuppen. Es gibt ja unzählige Handpuppen, aber ich kenne das noch aus meiner Schulzeit. Da gab es den Mathe-Max und der hatte immer eine Mütze auf. Und wenn die Mütze nach vorne zeigte, war es eine normale, also der Schirm der Mütze, dann war es eine normale Aufgabe. Wenn er nach rechts oder links war, es eine schwierige Aufgabe. Und der Schirm nach hinten geguckt hat, dann war es immer eine Scherzfrage. Daran kann ich mich noch an erinnern. Handpuppe würde ich jetzt in meiner Schule, in der Berufsschule nicht so einsetzen, aber in der Grundschule, glaube ich, kommt so eine Handpuppe ganz wunderbar
Ja, Handpuppen sind
an.
da sehr gut, genau. Das hat ja auch so eine schöne Dreieckfunktion, ne? Dann hast du nicht mal dieses Face-to-Face zum Lehrer, sondern hast diese Puppe, ne? Ich habe das zum
Genau.
Beispiel mit meinem Kind auch öfter gemacht, als sie klein war, dass ich da eine Socke hatte oder manchmal auch nur die Hand und die Hand hat dann gesprochen, ne? Diese Dreiecksgeschichte ist oft so hilfreich, ne?
Ja, wir haben auch eine Puppe, Frieda. Damit spielen meine Töchter unheimlich gerne. Dann kommt es meine Papa, kannst du wieder Frieda spielen?
Ja,
Und
genau, da wird richtig nachgefragt, ne?
ja, genau.
Ja,
Das
das
ist
ist
total
toll.
schön.
Ja, das macht Spaß, das finde ich auch. Ist nochmal ein ganz anderes Kommunizieren, was dann möglich ist.
Ja.
Ja, schön. Ja, apropos unterschiedliches Kommunizieren. Mich würde es auch nochmal interessieren, wenn du zu den Senioren ins Seniorenheim gehst. Du bist auf der Bühne, du bist im Radio, du bist im Theater auf der Bühne, du bist in der Bütt, du bist vor den Schülern. Das sind ja alles unterschiedliche Bereiche. Trotzdem hat es immer auch wieder was Verbindendes. Mich würde es interessieren, was macht für dich den Unterschied und was ist das, was überall gleich ist?
Bei allen ist eigentlich das Gleiche oder das Thema immer identisch, positive Kommunikation, würde ich jetzt mal so als Überschrift nehmen. Das ist bei allen identisch. Aber der Unterschied ist, dass ich es bei allen auf unterschiedlichen Wegen versuchen muss. Wenn ich zum Beispiel als Klinikclown im Seniorenheim unterwegs bin, dann kann ich vielleicht keine anspruchsvollen Witze mehr erzählen, sondern dann muss ich vielleicht mehr was Körperhaftiges machen. Oder ich habe dort jemanden, der ist vielleicht schwer demenziell erkrankt. Und da habe ich ein Beispiel. Ich habe immer einen Humorkoffer oder einen Koffer mit, wenn ich als Klinikclown unterwegs bin. Und dort habe ich, es gibt so Schweine, die so grunzen. Die habe ich bei Fressnapf, gibt es aber auch bei anderen Tierbedarfsläden. Das ist eigentlich Hundespielzeug. Aber ich habe das bei einem Klinikclown-Kollegen gesehen und fand das großartig. Und ich habe fünf Schweine und die können grunzen. Die können auch ein Lied singen. Und dann singe ich Bruder Jakob zum Beispiel und drücke diese fünf Schweine auf unterschiedliche Art und Weisen. Und da hatte ich einmal eine Seniorin, die auf einmal anfing, als sie so ein Schwein in der Hand hatte, davon zu erzählen, dass sie auf dem Bauernhof groß geworden ist, dort auch Schweine hatte. Und die nahm eine ganz andere Mimik an, eine ganz andere Körperhaltung. Sie wurde offener, sie wurde ja auch weicher, möchte ich sagen, im Gesicht und hat wirklich aus ihrer Kindheit erzählt. Ich kann aber nicht mit so Schwein bei meinen Jugendlichen ankommen. Die würden mich auslachen. Aber diese Schweine, die nehme ich ja nicht mit, um bei den Senioren zu sagen, ach, jetzt nimmt der Hundespielzeug mit ins Seniorenheim. Aber ich brauche unterschiedliche Gegenstände, um in eine positive Kommunikation zu kommen. Und das kann auch sowas zum Aufziehen sein, so eine kleine Aufziehfigur. Bei uns hoppelt im Moment mal so ein Rentier über den Tisch. Die kann man so an der Seite aufziehen. Die sind so 5 Zentimeter groß. Darüber kann ich auch ins Gespräch kommen. Das hatte ich auch mal mit einer Seniorin. Da hatte ich so einen Seehund mit so einem Ball obendrauf. Und dann habe ich den aufgezogen und der hat sich dann gedreht. Und dann sagte die Seniorin ganz barsch zu mir, Sie brauchen nicht zu mir kommen, ich will kein Clown, ich bin schon erwachsen. Clowns sind was für Kinder. Und dann habe ich gesagt, ja, Sie haben total recht. Aber wissen Sie, ich komme gerade vom Kindergeburtstag und da habe ich denen diesen Seehund gezeigt und der hat sich so witzig gedreht. Und dann hat mir ein Kind erzählt, dass es an der Nordsee im Urlaub war. Und schon fing die Seniorin an, auch vom Urlaub zu erzählen.
Cool.
Und das ist genau das, was ich ja erreichen will. Ich will ja eine positive Kontaktaufnahme haben. Sie hat recht, ja, Clowns sind vielleicht nur für den Kindergeburtstag gedacht, aber oder Clowns sind nichts für Erwachsene, gebe ich ihr erstmal recht. Weil für mich hat sie dann erstmal recht, weil das ihre Welt ist, ihre Realität. Und ich versuche dann dort irgendwie ranzukommen. Und deswegen habe ich das dann über den Kindergeburtstag gelöst.
Ja, und das ist das Entscheidende, ne? Sich da nicht verscheuchen zu lassen, sondern zu sagen, halt mal, ich habe hier eine bestimmte Absicht und ich meine es gut und wo ist der Weg? Ne? Ich habe das in einem Altersheim auch mal erlebt, da habe ich Lach-Yoga angeboten und gleich die Erste guckt mich an und sagt, das ist albern. Dann habe ich auch einen Moment gedacht, okay, und jetzt? Und habe ich gedacht, hat ja recht. Sag ich, ja, haben Sie recht, das ist albern. Und das dürfen wir heute, das machen wir heute einfach mal.
Genau.
Angeguckt und die hat nachher so einen Spaß gehabt. Und später kam ihre Tochter und wollte sie abholen da aus der Runde. Die war völlig platt und sagt zu mir, so habe ich meine Mutter schon lange nicht mehr gesehen. Ist das nicht schön?
Und genau das ist es ja, was wir, was du erreichen willst, was ich erreichen will, was wir einfach erreichen wollen.
Ja, und dass man sich dann nicht verscheuchen lässt, nur weil die einen so bitterböse angucken, vorwurfsvolle Worte. Das ist ja erstmal so, boah, nach dem Motto, bleib mir vom Leib. Ja, das ist schon spannend. Und auf der Bühne, wo siehst du da Parallelen oder Unterschiede?
Auf der Bühne habe ich es ganz oft, da habe ich ja eine geschriebene Pointe meistens. Die hat sich ein Autor ja einfallen lassen. Die Leute kommen ja ins Theater, um unterhalten zu werden. Da kann ich immer nur in Anführungszeichen das spielen, was auch der Regisseur inszeniert hat. Ja, aber da spiele ich halt, wie gesagt, die Pointe und das ist das, wo die Leute drüber lachen. Und dann gibt's manchmal Vorstellungen, da zündet die Pointe gar nicht so wie am Vorabend. Vielleicht liegt's daran, weil irgendwas passiert ist am Tag oder weil auf einmal ein anderes Klientel im Zuschauerraum sitzt. Da ist das Spannende, da kann ich nicht individuell auf jeden einsteigen, sondern da muss ich ja das spielen, was der Regisseur vorgegeben hat.
Da hast du keinen Spielraum, ne? Da kannst du nicht nach deinem Gefühl gehen und sagen, oh, jetzt mache ich es nochmal anders oder jetzt mache ich es vielleicht schneller oder lass was weg oder baue was anderes ein, dann ist es festgelegt, ne?
Ja, ja.
Ja. Ah ja, guck, interessant. Ja, schön, nochmals über diese Unterschiede so zu sprechen. Ja, und Plattdeutsch machst du ja auch was und mich juckt es, dich zu bitten, kannst du mal irgendwas auf Plattdeutsch sagen, so 1, 2, 3, 4 Sätze.
Genau, ich bin Plattdeutscher Nachrichtensprecher bei einem Bremer Radiosender, bei Bremen 1 spreche ich meistens freitags immer die plattdeutschen Nachrichten. Ich habe mir mal eine plattdeutsche Nachricht rausgesucht, die alle betrifft und ich werde diese Nachricht einfach mal im typischen plattdeutschen Nachrichtenton einmal lesen.
Ja, sehr schön, ich lausche. Viel Spaß, liebe HörerInnen.
Berlin. Etengorn wart in Deutschland wahrscheinlich wieder dürer, denn Wirtshusbesökers möt sich dort instellen, dat auf Januar wieder die volle Mehrwertsteuersatz gellen wart. Dorop sind die Koalitionsfraktionen im Bundestag übereinskommen. In die Corona-Pandemie wär die Steuersatz von 9 auf 7% runtergesetzt worden. Das war jetzt eine typische plattdeutsche Meldung. Davon gibt es 5 dann immer in der Sendung. Dauert ja, dann klasse. Ungefähr so 3 Minuten. Und ich habe jetzt extra versucht, mal eine einfache hier schnell rauszusuchen.
Herrlich. Ich liebe dieses Sprechen. Ich habe zwar nicht alles verstanden, aber ich glaube, das meiste. Herrlich. Und auch schön, dass du es so in diesem Radioton gesagt hast, in diesem Nachrichtenton. Das ist ja wirklich auch nochmal so eine ganz eigene Sprache, ne? Da betont man ja schon auch nochmal speziell.
Ja, und man geht mit der Stimme noch mal ein bisschen runter. Und am Anfang habe ich auch so ins Mikrofon immer geschrien. Und dann sagt unser Sprecherausbilder, Markus, du musst dir vorstellen, die Leute sitzen da vielleicht mit Kopfhörer. Und wenn du da Bühnensprache nimmst, das funktioniert nicht. Ja, da redet man noch mal ganz anders.
Ja, genau. Bühnensprache ist mehr so wasch, ne, weit genau. In den Raum rein. Ne, ganz hinten müssen sie dich noch hören. Ja, da kriegst du mit Kopfhörer kriegst einen Hörschaden. Ja, ja, spannend. Also ich finde das gerade wirklich noch mal sehr interessant, diese Unterschiedlichkeit. Ne? Und so Sachen, wo es verbindend ist, ähnlich und dann doch wieder anders.
Das Schöne bei den Plattdeutschen, um da nochmal reinzugehen, es gibt so manche Begrifflichkeiten, die sorgen auch immer dann wieder für ein Lächeln bei den Hörern. Das kriegen wir mal ganz schnell mit, wenn wir dann eine Rückmeldung kriegen. Zum Beispiel gab es der spanische Fußballpräsident, der die eine Fußballspielerin auf den Mund geküsst hat.
Ja.
Das war ja ein Riesenskandal. Und ich hatte an dem Tag diese Meldung. Und ich weiß nicht, wie der spanische Präsident hieß. Oh Gott, wie hieß der denn noch jetzt? Rubiales? Ich glaube, Luis Rubiales, genau. Dann hatte ich in der Meldung gesagt, weil es auch Plattdeutsch klingt so schön, Luis Rubiales hätte Fußballspielersche in Söten obdrückt. Und küssen gibt es im Plattdeutsch nicht direkt, sondern das heißt in Söten obdrückt.
Aha.
Also einen Süßen aufgedrückt, würde man es wörtlich übersetzen. Und das klingt halt so verniedlichend auf der einen Seite, aber auch irgendwie witzig, so dass alle da dann irgendwie mit einem Grinsen am Radio saßen.
Ja, das ist das beim Plattdeutschen auch. Da gibt's so niedliche Begriffe und die kann man auch teilweise, glaube ich, gar nicht so ganz wirklich übersetzen. Die stehen so für sich, ne?
Ja, absolut.
Ach, herrlich. Ja, da haben wir auch wieder den Humor drinnen, ne? In der Sprache, ne? Ja, wie du sagst, bei manchen Worten kann man da nur schmunzeln. Sehr schön. Ja, wir hatten jetzt auch schon ein paar Mal Scherzfrage. Hast du eine Scherzfrage für uns?
Liebe ich ja diese Scherzfragen, sowas wie, wie heißt ein Bumerang, der nicht zurückkommt? Stock.
Klasse. Ich habe jetzt gerade echt wirklich ernsthaft schwer überlegt.
Ja,
Stock, ja. Klasse, klasse, genau. So simpel, so einfach, ne? Das ist dann wieder genau das, ne? Warum denken wir oft so kompliziert?
Ja, oder zu welchem Arzt geht Pinocchio?
Hals-Nasen-Ohrenarzt.
Nee, zum Holznasenohrenarzt.
Genau. Ah, shit, genau. Das habe ich schon mal gelesen. Herrlich, klasse. Ah, ich liebe es.
Ja.
Oh, sehr schön. Ja, das ist ein schöner Übergang auch nochmal zum Witze erzählen. Ich liebe Witze, aber ich weiß auch, wie rar sie sind. Professor Dr. Kirchmeier, der sagt, Witze sind Orchideen in der Witzelandschaft. So selten so gute, ne? Also viele sind ja unter der Gürtellinie auf Kosten anderer. Ich habe Bücher mit Tausenden von Witzen und dann denke ich immer, meine Güte, wie wenig bleiben über, dass sie für mich okay sind, ne? Dass sie die Orchideen sind, ne?
Das ist wirklich total schwer und vor allem muss man da dann auch schauen, was für ein Klientel hat man wieder vor sich. Und das finde ich dann immer ganz spannend, wenn ich so Witzeprogramme zusammenstelle. Wenn ich allein an, du hattest Büttenredner ja auch erwähnt, das habe ich auch viele Jahre gemacht, im Moment ist ein bisschen kürzer getreten, aber ich habe mich damals auch bei der Büttenrednerschule in Köln beworben. Da in der Büttenrednerschule ist zum Beispiel auch Metzger Blötschkopp hervorgegangen. Dort hatte ich mich beworben, aber mich haben sie nicht genommen, weil ich Hochdeutsch mehr spreche und nicht so viel Kölsch spreche.
Mhm.
Da muss man natürlich auch schauen, was für ein Klientel. Die haben alle schon ein bisschen Alkohol getrunken. Ich will nicht sagen, dass die alle Karnevalisten oder Närrinnen und Narren total betrunken sind, aber natürlich ist da eine Feierstimmung bei den Büttenabenden und bei den Sitzungen. Da muss es so kleine Witze geben, die so ein bisschen unter der Gürtellinie auch sind.
Mhm.
Und ja, die muss es einfach geben. So, und da haben die Leute auch Spaß dran, weil wenn ich da mit einem Witz komme, wo man lange über die Pointe nachdenken muss oder wo der Witz ganz lange aufgebaut ist und eine lange Vorgeschichte hat, dann verliere ich die Leute. Hm. Und da auch allein, wenn ich eine Büttenrede gestalte, kann ich nicht mit einem Witz anfangen, der eine lange Vorgeschichte hat, sondern da muss ich innerhalb am Anfang gerade viele Pointen haben. Und am Ende kann ich dann mal eine längere Geschichte erzählen, weil ich muss die Leute erstmal kriegen. Und das schaffe ich nur, wenn ich viele Pointen habe und wenn sie so ein bisschen unter der Gürtellinie sind. Die Erfahrung habe ich gemacht.
Ja, das finde ich ja nochmal interessant, dass es da gezielt wichtig ist, solche Witze zu machen.
Ja, und wenn ich bei einer Hochzeit bin, in meinen ersten Jahren bin ich ja Alleinunterhalter als Comedian, als Parodist unterwegs gewesen, auf Geburtstagen, Hochzeiten, Vereinsfeiern und viel mehr. Da muss man dann auch gucken, welche Witze erzähle ich auf dem Samstagabend und welche kann ich sonntags mittags erzählen.
Aha.
So, das war dann auch immer ganz spannend, so die Erfahrung zu machen, dass sonntags mittags so leicht zotige Witze nicht so gut funktionieren, aber samstags abends gab es dafür Standing Ovation. Also war total spannend zu erleben.
Ja, das finde ich jetzt auch nochmal gerade sehr interessant, dass das auch nochmal so von den Uhrzeiten oder von den Zuschauern, wie du sagst, ob jetzt mit Alkohol, ohne Alkohol, in welchem Kontext, ne, dass das auch nochmal so unterschiedlich ist und was dann Sinn macht und nicht, damit die Leute überhaupt zuhören, bereit sind, ne, für dich oder nicht sagen, was erzählt denn der da? Meine Güte, wenn er viel zu trocken, wir brauchen sie ein bisschen herber oder so, ne?
Genau.
Ja, interessant, ja. Ja, bevor ich dich jetzt gleich dazu überreden möchte, Witze zu erzählen, möchte ich gerne nochmal zwei Lach-Yoga-Übungen machen.
Ja.
Und zwar geht's jetzt ja viel um das Humorige und beim Lach-Yoga haben wir auch die Übung der Spaßvogel. Und wir sind ja auf gewisse Art und Weise bei all dem, was du gerade so erzählst, sind wir ja auch, oder bist du ganz viel Spaßvogel, ich mit dem Lach-Yoga-Spaßvogel und ich liebe diese Übung. Da möchte ich dich und die HörerInnen so einladen.
Ja.
Dass wir erstmal die Schultern kreisen, von vorne nach hinten. Ah, es tut jetzt ja auch gut nach dem vielen Reden und Zuhören.
Und sitzen, ja.
Und sitzen, ja, genau. Weil die Schultern kreisen, genau. Ah. Gut atmen, pusten, gähnen, alles ist okay. Dann nehmen wir mal die Hände auf die Schultern, kreisen mit den Ellenbogen, mit der Brustkorb schon mal so ein bisschen aufgerichtet und der Sauerstoff kann da gut rein. Dann gehen wir mal mit dem linken Ellbogen weit nach oben die Seite aufdehnen. Dann geht der rechte Ellbogen hoch, die rechte Seite aufdehnen, immer im Wechsel. Genau, sehr schön. Ah, genau. Eieiei, es tut gut, ne?
Ja, mache ich viel zu selten.
Ja, ne, das ist echt eine sehr schöne Sache. Dann gehen die Ellbogen an den Brustkorb, Hände sind noch auf den Schultern. Die Ellbogen gehen vom Brustkorb immer so ein bisschen zur Seite, hoch und runter. Und auf wundersame Art und Weise werden jetzt unsere Arme kleine Flügelchen und dann sind wir Spaßvögel. Piep, piep, piep und können dabei rumlaufen und rumhüpfen. Ach, schön. Du bist auch ein toller Spaßvogel.
Ich mache sowas gerne mit.
Und die Spaßvögel, die haben Freunde. Das sind die Lachmöwen. Die Lachmöwen, die breiten ihre Flügel weit aus, sodass sie schön oben auf der Thermik so getragen werden. Dann schauen die runter aus ihrer weiten Perspektive nach unten und denken, Mensch, was machen die Menschen da unten so komische Sachen? Über was regen die sich auch so auf? Ach, da könnte man doch mal drüber lachen. Ach, herrlich. Sehr gut, sehr gut, yeah. Sehr gut, sehr gut, sehr ja. Und das Fehlerlachen, daran erinnere ich auch immer wieder sehr gern. Gerade, wo wir es ja von der Schule hatten, ne, was ist mit, wenn man Fehler macht? Du hast es so schön bei dem Schnickschnackstuck abgewandelt, dass man Stress rausnimmt. Ich frage mich auch immer, was ist überhaupt ein Fehler? Wer legt das überhaupt fest? Ganz viel Stress mit Fehlern. Andererseits lernen wir von Fehlern. Also dieses Thema Fehler finde ich immer wieder spannend. Und diese Übung, die ist so schön, weil das geht um deine Fehler, meine Fehler und dass wir daraus draus lernen. Das geht dann folgendermaßen. Die rechte Hand hinhalten wie eine Schale, das sind meine Fehler. Die linke Hand hinhalten wie eine Schale und sagen, das sind deine Fehler. Jetzt geht die rechte Hand auf den Kopf, ich lerne von meinen Fehlern. Die linke Hand oben auf die Hand auf den Kopf, ich lerne von deinen Fehlern. Dann kreisen die beiden Hände gemeinsam über den Kopf und wir lachen. Machen wir nochmal. Rechte Hand, das sind meine Fehler. Linke Hand, das sind deine Fehler. Rechte Hand auf den Kopf, ich lerne von meinen Fehlern. Linke Hand auf den Kopf, ich lerne von deinen Fehlern. Und die Hände kreisen. Ja, wertschätzend und ja, mit Fehlern umgehen, dass sie uns nicht zu sehr belasten.
Ja, das stimmt.
Ja, zu den Witzen. Du bist auch Weltrekordhalter im Witze erzählen. Wie kommt man auf so eine Idee? Ich dachte erst, das ist ein Scherz. Weltrekord im Witze erzählen. Erzähl doch mal.
Tatsächlich. 2012 hat mich eine Fernsehsendung angeschrieben. Sie hätten mich im Internet gefunden, ob ich nicht Lust hätte, den Weltrekord in die meisten Witze in einer Minute nach Deutschland zu holen. Cliff Greenway kommt aus Großbritannien. Der hatte diesen Weltrekord inne. Und ja, ob ich nicht Lust hätte, diesen Witzrekord nach Deutschland zu holen. Da habe ich gesagt, ja, mache ich. Und wie funktioniert denn das Ganze? Der Witz muss aus einem einleitenden Satz und der Pointe bestehen. Also das war die Bedingung und möglichst komisch sein, dass die Leute auch noch lachen. 19 Witze waren zu schlagen und ich habe dann 21 Witze in 60 Sekunden erzählt. Dann hat 2 Jahre später wieder ein Brite 26 Witze erzählt in einer Minute. Dann habe ich mich nicht lumpen lassen und mal im Zuge des ersten oder zweiten, ich weiß gar nicht mehr, Rekordinstitut Deutschland-Tages habe ich dann die 33 Witze in einer Minute erzählt.
Unglaublich. Und kann mir gar nicht vorstellen, wie das geht.
Ja, das ist, wie gesagt, und das war im Rahmen einer Fernsehsendung vor über 10 Jahren. Und ja, jetzt habe ich den Rekord immer noch. Also ich habe nichts gehört, dass er mir weggenommen wurde. Und ich hatte bei diesem Rekordinstitut für Deutschland im Rahmen eines Comedy-Clubs, einer Mixshow, die ich hier in Delmenhorst moderiert habe. Und da habe ich den Rekord quasi nochmal wieder nach Deutschland zurückgeholt. Ja, und super. Ja, man muss das sich vorstellen, wie gesagt, das sind diese kurzen One-Liner-Witze, sagt man. Ja, deswegen, ich finde sie einige sehr komisch und ja.
Ja, ich wollte dich gerne bitten, was heißt wollte, ich möchte dich gerne bitten, erstmal überhaupt 3 Witze zu erzählen, also jetzt nicht nur so unbedingt diese kurzen, schnellen und dann so eine kleine Kostprobe, wie man es sich vorstellt, wenn die so schnell hintereinander sind mit diesen One-Linern. Ist das möglich? Ja, erstmal so 3 langsam und dann mal so ein bisschen auf diese Geschwindigkeit, damit wir uns das vorstellen können?
3 Witze meinst du auch, die aus meinem Rekord sind?
Nee, einfach oder, so 3, also, die du am liebsten erzählst. Es gibt ja so Witze, die man so gerne hat. Ne?
Und einer mein Lieblingswitze ist, unterhalten sich 2 Luftballons, sagt der eine, ich habe Platzangst. Das ist so mein erster Lieblingswitz. Dann habe ich damals als Inge Meisel, als ich Stimmparodien erzählt habe, habe ich dann immer erzählt, mein Arzt hat mir jetzt Moorbäder verschrieben. Ja, wirklich Moorbäder, damit ich mich schon mal an den muffigen Erdgeruch gewöhne.
Aufpacke.
Und dann einer meiner Lieblingswitze ist folgender. Ich saß in der Kneipe und dann kam ein Typ rein, schnipste mit dem Finger, ging zum Wirt und sagte, ich bin cool und lässig und will ein Drink. Ich sagte, naja, muss man hier irgendwie so sein Getränk bestellen? Er schnipste mit dem Finger. Gut. Er hat sein Getränk bekommen, setzte sich auch an den Tresen und ja, der Abend ging ganz normal weiter. Kurze Zeit später ging die Tür wieder auf. Wieder ein Mann kam herein, schnipste auch mit dem Finger, ging auch direkt auf den Wirt zu und sagte, ja, ich bin cool und lässig und will und drink. Das fand ich schon etwas seltsam, dass man alle hier jetzt so ihr Getränk bestellen. Und dann kam ein Mann rein in einem langen schwarzen Mantel, großen schwarzen Hut auf, Sonnenbrille auf, sah aus wie Udo Lindenberg. Und er kam auch rein, schnipste mit dem Finger. Und da sagte dann der Wirt, du bist sicherlich auch cool und lässig und willst einen Drink. Und Udo Lindenberg sagte, nein, ich hab einen Popel am Finger und kriege nicht ab.
Oh nein.
Ja, das der gehört zu meinen längeren Lieblingswitzen.
Udo Lindenberg, okay. Oh, Backe. Ja, jetzt bin ich auch gespannt auf deine Kostprobe mit den, wie sagst du, Einlinern?
One-Liner. Eyeliner schmierst du dir unter die Augen. Nee,
ja, ich dachte auch, irgendwas ist das was anderes, ne?
Ich hoffe, ich kriege es hin. Ich bin nicht mehr so in Übung. Wie gesagt, den Rekord habe ich ja vor 8 Jahren aufgestellt. Da bin ich ein bisschen außer Übung.
Du, ich gucke jetzt auch nicht auf die Uhr. Ich mache auch keine Stoppuhr. Nur, dass man einfach mal so ein Gefühl dafür kriegt, wie das gehen kann. Das ist für mich unvorstellbar.
Okay, du sagst auf die Plätze oder wie machen
ja,
wir das?
Ja, kann ich ja machen. Auf die Plätze, fertig, los!
Was ist ein Keks und ein Baum? Ein schattiges Plätzchen. Wie nennt man ein Kondom mit Loch? Kinderüberraschung. Meine Frau und ich waren glücklich. Dann haben wir uns getroffen. Sagt Adam zu Eva, liebst du mich? Na klar, wie denn sonst? Ich habe bei Spider-Man angerufen. Der hatte kein Netz. Habe ich bei Weight Watchers angerufen. Da hat keiner abgenommen. Habe ich beim DJ angerufen. Der hat aufgelegt. Habe ich bei der NASA angerufen. Da hat niemand abgehoben. Habe ich in Nordamerika angerufen. Da war keiner da. Wo wohnen Katzen im Mietshaus? Was macht ein Clown im Büro? Faxen? Was macht ein Pole auf dem Eis? Einbrechen? Was ein Spanier ohne Auto? Carlos. Kommt ein Pferd in den Blumenladen? Fragt, haben sie mal geritten? Wie heißt ein Türsteher auf Schwedisch? Lasse reinströmen. Was ein Cowboy ohne Pferd? Ein Sattelschlepper? Geht ein Cowboy zum Friseur, kommt wieder raus, Pony weg. So, jetzt gleich draußen.
Großartig, ja, jetzt kann ich es mir vorstellen. Das ist ein sehr gut, yeah, sehr gut, yeah. Ja, cool, boah, Wahnsinn. Boah, das ist aber echt eine ganz schöne Hirnleistung, ne? Boah,
muss man ja, und vor allem, wenn man sich, ne, da einmal verspricht oder verhaspelt, dann...
wenn du einmal rauskommst, ne?
Genau, dann fließen die Sekunden dahin, weil es kommt quasi alle 1,6 Sekunden neuer Witz. Und wenn man sich da veratmet oder lange nachdenken muss, dann war es das.
Dann kommst du aus dem Tritt, ne? Weil die sich sicherlich ja auch, die hast ja sicherlich so hintereinander gebaut, dass du dir das gut merken kannst, dass du dich so, ja, wie eine Masche an die andere strickst, so irgendwie.
Ja,
ne?
Genau, ganz genau.
Ah, cool. Ja, finde ich ja gut. Ja, ich habe auch ein paar jetzt erkannt, die ich auch kenne und die ich auch gut finde. Ja, diese kurzen, genau, die kann man dann so hintereinander packen.
Genau.
Ach toll. Ja, danke, dass du da uns diese Kostprobe gegeben hast. Sehr schön. Ja, ich komme schon so langsam dem Ende entgegen. Wahnsinn, wie die Zeit hier verfliegt. Ich frage immer ganz gerne, was bedeutet für dich ganz persönlich Lachen, Witz und Humor?
Da muss ich unterscheiden. Witz ist wirklich ja der reine Witz oder ein Witz erzählen, sozusagen die Pointe. Und Lachen ist das, was in der Situation passiert. Und ich lache total gerne über gute Witze. Ich lache aber auch über viel Situationskomik. Und ich liebe auch Humor von vielleicht Comedians, Stand-up-Comedians, die manche wirklich überhaupt nicht mögen. Ich kann aber auch herzhaft über totalen Quatsch und Blödsinn von Helge Schneider lachen, aber auch über die Blödelbaden, wie sie in den 70er und 80er Jahren genannt wurden, wie Mike Krüger. Und für mich ist Lachen, Humor total witzig, total wichtig, das war der freudsche Versprecher. Ohne Lachen, ohne Humor kann ich auch gar keinen Tag überstehen. Ich liebe da auch so diese Bettkantenübung. Wenn ich morgens aufstehe, kurz innehalten an der Bettkante und überlegen, auf was freue ich mich heute? Und wenn mir nichts einfällt, dann kann ich mich auch direkt wieder ins Bett legen.
Oder du kannst dir schnell noch was ausdenken.
Genau. Ja, Lachen und Humor ist eigentlich mein Lebenselixier. Das brauche ich zum Leben, ja zum Überleben.
Ja, das kann ich gut verstehen, kann ich gleich unterschreiben. Das ist das Salz in der Suppe, ne?
Genau.
Mir fällt gerade ein, ich habe noch ganz vergessen, du bist ja auch Lach-Yoga-Leiter. Auch das hast du noch mitgenommen. Magst du da uns vielleicht deine Lieblingsübung noch anleiten?
Also ich bin ganz ehrlich, ich habe ein paar Sessions mal durchgeführt und habe dann aber schnell gemerkt, so Lach-Yoga, ich mach's, aber es gibt da Leute wie dich, die da wirklich noch mehr drin aufgehen. Aber ich habe immer eine Übung, weil ich die so herrlich finde, weil ich dieses Bild zu gut kenne. Ich lache auch in Situationen, wo es gar nicht passt. Ich bin mal von meinem Pastor damals im Konfirmandenunterricht rausgeflogen, weil ich in der Kirche gelacht habe, weil die Situation so komisch war. Und jetzt stellen wir uns alle mal vor, dass im Nebenraum ist eine ganz, ganz wichtige Sitzung. Und da dürfen wir auf keinen Fall stören. Wir können uns aber auch vorstellen, dass wenn wir nicht das uns vorstellen können, dass wir an einer wichtigen Sitzung teilnehmen können, dann stellen wir uns vielleicht vor, dass nebenan eine Person schläft und wir diese Person nicht aufwecken dürfen. Und deswegen müssen wir ganz leise lachen. Und da fangen wir mal mit einem Psst an, weil wir uns ja beruhigen müssen. Und deswegen diese Psst.
Psst,
nicht so laut.
Ach, klasse, das gefällt mir.
Ja,
das guck mal, die kannte ich noch nicht. Dankeschön dafür.
Ja, sehr
herrlich,
gerne.
Herrlich, herrlich. Ja, wo du was sagst mit der Kirche und Konfirmandenzeit. Oh, da habe ich mal mit meiner Schwester mal ganz bös Ärger gekriegt. Meine Schwester ist älter und wir mussten dann ja immer in die Kirche. Und die Konfirmanden saßen immer schön so unter der Obhut des Pfarrers, ne, so in der Nähe. Mhm. Und die Kirche war so aufgeteilt, dass die Bank, wo ich mit meiner Mutter saß, da konnte ich direkt zu den Konfirmanden rüber gucken. Und dann dachte ich immer, meine Güte, ne, sehen die alle so ernst und gelangweilt aus. Und dann habe ich angefangen, Faxen zu machen. Und dachte, die kann ich ja mal ein bisschen zum Lachen bringen. Ne? Die haben auch alle, guck mal, da habe ich schon früh Lachyoga gemacht. Die haben dann auch alle gelacht, aber das hat dann dazu geführt, dass der Pfarrer, der hat das ja nicht geschnallt, dass ich damit im Spiel war. Und da hat die dann bestraft. Die mussten eine Strafarbeit schreiben.
Ui.
Das war dann natürlich, ne, meine Schwester hat dann böse mit mir geschimpft. Umso mehr freue ich mich, dass ich mittlerweile so viel Lachen in die Kirche gebracht habe, mit Lach-Yoga-Workshops, mit Schnupperangeboten. Und in Bielefeld hat 2017 zwei Wochen lang der Kirchturm der Altstädter Nikolaikirche gelacht. Mit der Klanginstallation von den Capri-Künstlern von Brigitte Ottwitz und Caroline Krüger mit ihrem Kunstprojekt Lachen erlaubt. Da freue ich mich heute noch so riesig, dass das geklappt hat, dass in Bielefeld der Kirchturm gelacht hat. Kannst du dir ja vorstellen mit meiner Kirchenerfahrung, ne, das, was das bedeutet hat, dass wir nicht nur drinnen gelacht haben, sondern das Lachen ging auch noch nach draußen.
Mhm.
Ja,
schön.
Guck. Ja, noch eine Frage, das ist zwar schon so weitestgehend immer wieder auch durchgekommen, aber ich frage das gerne am Ende immer noch. Was ist deine Botschaft für unsere HörerInnen?
Das kann ich in einem ganz einfachen Satz eigentlich formulieren. Lacht mehr und vor allem über euch selbst.
Das ist eine gute Botschaft. Lass uns das auch gleich mal machen. Das passt auch gleich dazu, dass ich immer zum Schluss gerne mit meinem Interviewpartner, Partnerin lache und auch mit den HörerInnen zusammen. Da können wir doch mal den rechten Zeigefinger als Lachfinger nehmen, auf unser Brustbein tippen als Zeichen für uns selber und mal ordentlich zusammen lachen. Ne? Ach, herrlich. Ja, das ist die große Kunst, über sich selber zu lachen. Und man sagt,
absolut,
die allerhöchste Kunst ist es auch noch, in Gemeinschaft über sich selber zu lachen. Also haben wir gerade eine ganz große Kunst gelebt, ne?
Ja,
in Gemeinschaft,
absolut,
mit anderen
über uns selber. Die größte Humorfähigkeit.
Ja, total. Genau, mit dem lachenden Kirchturm möchte ich gerne auch noch auf eine Podcast-Folge hinweisen. Folge 29, Lachender Kirchturm. Wo gibt's denn sowas? Interview mit Armin Piepenbrink-Rademacher. Das ist der Pfarrer, der dann freundlicherweise dazu gestimmt hat und sich eingesetzt hat, dass das wirklich in der Kirche, in der Stadtkirche Bielefeld stattfinden konnte. Ja, also da wollte ich doch gerne nochmal drauf hinweisen, wo wir jetzt gerade da noch gelandet sind. Ja, last not least, du hast ein Buch geschrieben, da kannst du doch auch nochmal was von erzählen.
Ja, ich war jahrelang als Figur, als alter Hafenarbeiter, Fiete Hansen, in Bremen am Europahafen tätig. Also ich habe dort quasi Gästeführung gemacht, einmal im Jahr am Wochenende, und habe den Leuten den neuen Stadtteil sozusagen vorgestellt. In Bremen kam irgendwann das Thema Wohnen am Wasser auf und da bin ich als Fiete Hansen, als Hafenarbeiter der 60er Jahre durch den Europahafen gelaufen und habe den Leuten gezeigt, was dort heute so alles steht. Irgendwann habe ich gesagt, ich möchte diese Führung jetzt als Kinderführung machen und dann wurde es eine Mitmachführung. Da geht es dann darum, was es überhaupt heißt, ein Schiff zu löschen oder wie man einen Kranführer Anweisungen gibt. Ja, solche Dinge. Und was überhaupt gelöscht wird aus so einem Schiff, wie schwer ein Kaffeesack ist, solche Sachen. Es gibt diese Führung nicht mehr Open Air, aber wir haben das Ganze in das Hafenmuseum Bremen verfrachtet und dann biete ich an unregelmäßigen Terminen immer Führungen dort an für Familien beziehungsweise Schwerpunkt für Kinder. Und eine ältere Dame fragte mich dann, ob es diese Führung auch als Kinderbuch gibt. Und da habe ich gesagt, nö, gibt's nicht. Und dann habe ich mich hingesetzt und diese Geschichte aufgeschrieben und tatsächlich einen Verlag gefunden, der dieses Buch dann veröffentlicht hat mit ganz tollen Zeichnungen. Und das ganze Kinderbuch heißt einfach Fiete Hansen löscht ein Schiff. Und da geht es dann natürlich auch ein bisschen um Plattdeutsch. Ein paar plattdeutsche Begriffe sind auch drin. Und ja, also von daher das ideale Geschenk für Kinder oder zum Lesen, zum Vorlesen, wie auch immer.
Ja, hast du einige deiner Fähigkeiten verknüpft.
Ja.
In welchem Verlag ist das erschienen?
Im Schünemann Verlag, der sitzt in Bremen.
Ja, jetzt haben wir eine wunderbare Runde gedreht. So eine bunte Palette. Ich bedanke mich ganz, ganz, ganz doll, lieber Markus, für dieses wunderbare und heitere Gespräch mit diesen schönen Anregungen, wie wir das Leben doch etwas leichter hinkriegen könnten. Wenn wir denn wollen, das ist ja immer wieder auch eine Sache der eigenen Entscheidung. Ganz wichtig, ne? Das kann man aufgreifen, die ganzen wertvollen Tipps. Man kann drüber schmunzeln und sagen, was soll das alles? Oder sagen, hey, probiere ich. Mensch, kann doch ganz lustig sein.
Genau.
Dann wünsche ich dir ein kräftiges Heiter weiter. Mach bloß weiter mit all deinen Sachen.
Werde ich, auf jeden Fall.
Ja, dann wünsche ich dir alles Gute. Tschüss.
Danke dir auch und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Ja, schön, dass du dabei bist. Tschüss.
Tschüss.
Möchtest du von meinem Podcast durch dein Jahr begleitet werden? Du kannst ihn kostenfrei abonnieren. Und wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, findest du Infos auf meiner Internetseite www.lachyoga-silvia-rössler.de. Silvia mit II vorne hinten und Rössler mit OESS. Ich wünsche dir ein herzliches Heiter weiter und freue mich auf unser Wiederlachen. Ha 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 ha